Kreuzfahrt-Podcast.
Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz.
Hallo, Jérôme.
Und aus Bayeul in Nordfrankreich, aus dem Karawan, Jérôme Brunel. Servus.
Ja, Franz, wir haben uns jetzt... Die erste Folge aus einem Karawan, ja. Finde ich gut. Vom Schiff hatten wir schon, Karawan ja. Noch nicht.
Nee, hatten wir noch nicht. Und wir haben eine etwas längere Pause gemacht zwischen zwei Folgen. Wir waren jetzt 3 Wochen nicht zu hören. Franz, was war denn los? Warst du der Schuldige?
Na, irgendwo waren wir beide schuldig. Ne? Ich war viel auf Reisen, sprich auch auf der Reise, wo ich jetzt ja gleich auch drüber berichten kann, nämlich in Island mit der Sea Venture von Viva Cruises. Aber bei dir war ja so auch so ein bisschen, du warst mit meinem Karawan los und eigentlich wollten wir dann unterwegs, so wie jetzt auch, aufzeichnen, aber dann ist so ein bisschen was dazwischen gekommen.
Ne? Ja, richtig. Wir sind losgefahren in Süddeutschland, also von Horb aus Richtung Dänemark, und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen bei der Fahrt, weil ich ja mit dem Elektroauto das Ganze ziehe und der natürlich nicht so weit kommt wie bei einem Benziner. Also ich muss ungefähr alle 150 bis 200 Kilometer zwischenladen. Wir sind dann über die Grenze nach Dänemark gekommen, haben dann wieder an der Ladestation Halt gemacht und meine Frau meinte dann, sie müsste mit meinem Sohn Fußball spielen und es ging keine 10 Minuten, die wir in Dänemark waren, hatte sie schon den Fuß gebrochen, mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus und gleich Operation. Ja, und dann stand ich allein mit meinem Sohnemann da und Frau war erstmal im Krankenhaus. Und das ist uns dann ein bisschen in die Parade gefahren. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir keinen Stress, machen wir eine Woche nochmal Pause und melden uns dann wieder.
Ja, und genau das machen wir jetzt.
Genau. Und unser Thema, du hast es, glaube ich, schon gesagt, ist deine Kreuzfahrt, nämlich einmal rund um Island mit der Sea Venture. Kein ganz neues Schiff, dazu kommen wir gleich. Island für mich ein relativ interessantes Land, weil ich eine Kollegin habe an der Schule, die aus Island kommt und die ausgewandert ist aus Island und mit der ich mich schon des Öfteren über Island unterhalten habe. Ich würde sagen, wir machen den Podcast so, dass wir erstmal über das Land sprechen, dann über das Schiff und ja, ich denke, so machen wir das. Island, ein Land mit vielen Pferden, habe ich gelernt, Franz, und mit einer wunderschönen
Natur. Aber noch mehr
Schafe. Noch mehr Schafe.
Noch viel mehr Schafe.
Aber ich vermute mal, sie reiten nicht auf den Schafen.
Eher nicht. das Witzige an den Schafen in Island ist, dass die mehr oder weniger frei laufen. Also die sind den Sommer über quasi auf der Weide, aber eben sehr, sehr weitläufig, sind schon ein bisschen mehr so vielleicht so landkreisgrößenartig abgezäunt. Aber die Schafe laufen wirklich irgendwie im Sommer da frei rum und werden dann im Herbst gemeinschaftlich wieder zusammengetrieben und dann anhand von Ohrmarken irgendwie identifiziert, welches Schaf zu welchem Bauern gehört. Also es klingt ziemlich verrückt, aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Also vor allem, wenn man so durch das Land fährt, ja, durch die Fjorde, über die Berge, über Pässe, über schmale Straßen, du siehst steile Berghänge und überall stehen nur so, da 2 Schafe, da mal ein einzelnes, hier ist mal irgendwo eins zwischen den Felsen und du denkst dir, wie um alles in der Welt kriegen die diese Schafe aus diesen abgelegenen Ecken alle irgendwie wieder zusammen, aber aus irgendeinem Grund kriegen die das hin, funktioniert.
Und was auch besonders ist, finde ich, in Island, es gibt ja viele Schafe, viele Pferde und fast jeder Einwohner auf Island kann gefühlt zumindest reiten, aber es gibt extrem wenig Einwohner eigentlich, wenn man sich das genauer anschaut, nämlich, ich habe nochmal nachgeschaut, 361.000 Einwohner. Das ist ziemlich genau die Hälfte ein bisschen mehr als die Hälfte der Einwohner Stuttgarts.
Und ich glaube ungefähr die Hälfte, ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber ich glaube ungefähr so die Hälfte wohnt in der Region Reykjavik. Das heißt, über den Rest des Landes ist da natürlich noch viel leerer. Aber du musst natürlich auch bei Island berücksichtigen, es besteht im Wesentlichen aus Fjorden, aus Bergen, aus Vulkanen, aus Lavafeldern, die ja auch nicht bewohnbar sind in dem Sinne. Also das konzentriert sich schon recht stark auf die Region Reykjavik und dann eben an der Küste entlang auf wirklich kleinere Orte. Der nächstgrößere Ort, der zweitgrößte Ort nach Reykjavik ist Akureyri und das hat noch nicht mal Stadtrechte. Also ist schon alles recht klein und schnuckelig, aber das ist gerade auch das Schöne auf der Reise, auf einer Reise nach Island. Gerade noch, wenn du vom Wasser kommst, vom Meer, vom Schiff aus, dann fährst du ja nicht diese großen, ja, 2 Touristenrundkurse, den Diamond Circle, den Golden Circle, das so Rundstraßen sind, wo eben die Touristenbusse ihre Runden drehen, sondern du bist da so ein bisschen abseits davon im Wesentlichen. Und jetzt natürlich zu Corona-Zeiten ist noch weniger Tourismus und deswegen hast du dort, wo vorher schon sehr wenig los war, ich war ja auch schon mal in den Westfjorden vor allem unterwegs mit einem Segelschiff damals, Da war schon sehr wenig los, aber es ist jetzt einfach noch so ein bisschen weniger. Und da hast du dann einfach das Gefühl, ja, hatten wir ja auf ein paar vorherigen Reisen schon, ja, wo du einfach den Eindruck hast, du bist irgendwie so beinahe allein da. Und selbst auf so, an so Top-Instagram-Influencer-Hotspots wie den größten Wasserfällen, es sind schon ein paar Leute, natürlich, du bist da nicht ganz allein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich um die Stellen, wo man die schönsten Bilder machen kann, da irgendwie eine halbe Stunde eine lange Schlange anstehen musst, sondern du gehst dahin, du wartest, bis der vor dir weg ist und machst ein Foto und es ist fast schon ein bisschen surreal, wenn man das vorher gesehen hat.
Du bist mit dem Schiff losgefahren in Bremerhaven und ich werde jetzt nicht die Namen dieser einzelnen Häfen, die du angefahren hast, aussprechen, weil ich kann es einfach nicht, außer Reykjavik vielleicht. Die anderen, die darfst du dann aussprechen. Du hattest ja wirklich genügend Zeit, das zu üben. Wie lange dauert denn die Überfahrt von Bremerhaven bis nach Island?
Wir sind 3 Tage unterwegs gewesen mit der Sea Venture. Also die Sea Venture ist jetzt nicht das schnellste Schiff der Welt, aber wahrscheinlich würde man es mit einem schnelleren Schiff vielleicht in 2,5 Tagen schaffen. Aber du bist schon eine Weile unterwegs und wir hatten auch so ein bisschen Seegang und die Stabilisatoren waren kaputt. Also es hat auch ein bisschen geschaukelt, aber es war ganz okay. Also wir hatten so 2 Meter Wellen höchstens mal und das kann man auch auf so einem kleinen Schiff ziemlich gut verkraften. Das Spannende an der Reise ist, wir haben ja jetzt nicht ganz mitgemacht. Eigentlich wäre die Reise dann auch wieder nach Bremerhaven zurückgefahren. Wir haben uns dann die letzten 5 Tage mit 2 Häfen und die letzten 3 Seetage dann einfach auch aus Zeitgründen gespart. Aber die witzige Idee ist natürlich, du machst eine Island-Umrundung und musst, wenn du in Norddeutschland wohnst, noch nicht mal in den Flieger steigen, weil es eben von Bremerhaven nach Bremerhaven geht und einmal um Island rum. Das ist so, gerade so in Zeiten von Corona ist es natürlich ganz spannend, wenn du nicht mal eine Anreise brauchst, wenn du auch nur ein einziges Land wie Island eben ansteuerst, die sehr kreuzfahrtfreundlich sind, dass ganz viele von diesen Corona-Problemen halt einfach wegfallen. Ja, das ist, ich glaube, auch so ein Modell, was vielleicht für die Zukunft auch öfter auf Kreuzfahrt vielleicht vorkommen wird, dass man gerade so mit kleineren Schiffen ein bisschen Expeditionsreisen versucht, ohne Flug auszukommen. Na, AIDA macht sowas jetzt über Weihnachten, glaube ich, in die Karibik, irgendwie, weiß ich gar nicht, 43 Tage oder irgendwie sowas. Vielleicht war es auch ein bisschen kürzer, ich weiß nicht mehr ganz genau. TUI Cruises hat das letztes Jahr probiert, hat dann nicht funktioniert, aber so diese Grundidee ist da und das scheint mir, wird in Zukunft vielleicht ein bisschen öfter auch sein. Und es, ich finde es auch ganz schön, wenn man nach Island reist und nicht sich in den Flieger setzt, schnipp, in 3 Stunden ist man da, man nimmt gar nicht so richtig wahr, dass man aus Deutschland weg und in Island ist. Wenn du da 3 Tage übers Meer fährst, du nimmst dieses Reisen natürlich auch nochmal ganz anders wahr. Also du realisierst, dass du jetzt gerade eine 3-Tage-Reise von zu Hause weg bist. Das ist schon auch eine ganz interessante Qualität dabei.
Haken wir das Thema Corona schnell und schmerzlos ab. Ich bin ja selber gerade auf Reisen. Das heißt, die Regeln ändern sich ja ständig zwischen den Ländern, in den Ländern und so weiter. Wie ist das mit Island? Also in Dänemark zum Beispiel hatte ich so das Gefühl, hier gibt es kein Corona. Also in den Einkaufsgeschäften, in den Restaurants, im Krankenhaus, nirgendwo werden Masken getragen. Wie ist das in Island?
Dadurch, dass so wenig dort los ist, dadurch, dass die Orte so klein sind, du triffst ja kaum jemanden. Also ehrlich gesagt, in Geschäft sind wir jetzt nicht reingegangen, es war nicht nötig auf der Reise. Und Island hat, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was die für Maskenregeln haben, weil es hat uns letztendlich nicht betroffen. Also im Innenräumen hätte ich jetzt immer Maske angezogen. Auf dem Schiff ist die Regel, wir waren alle geimpft. Ja, das ist Grundvoraussetzung, das setzt auch Island voraus, dass es Schiffe reinlässt und dass du an Land gehen darfst. Aber wir konnten individuell an Land gehen, wir waren also nicht an Gruppenausflüge gebunden, konnten uns frei bewegen. Es waren jetzt keine besonderen Einschränkungen oder irgendwas so im Vorbeigehen. Ja, Cafés, Restaurants waren offen, waren in Benutzung. Also relativ unbeschwert, aber das liegt in Island schon auch daran, dass sie eine sehr hohe Impfquote haben, wesentlich höher wie bei uns, dass die Orte eben ganz klein sind, da gibt es keine so Ballungspunkte wie in der U-Bahn oder sowas, sowas existiert da ja gar nicht. Insofern ist es relativ entspannt gewesen.
Der erste Hafen, komm, jetzt sage ich doch einen Ortsnamen, der erste Hafen, bei dem du angekommen bist, war Seydisfjordur.
Noch nie, ja, ist auch gar nicht so schlecht. Seydisfjordur. Ja. Nur ist auch was ziemlich Abgelegenes. Das Spannende dort ist eigentlich so, was du besuchen kannst, ist das, was wir gemacht haben, ein ja, wie soll man das sagen, eine Art private Forschungsstation, wenn du willst. Also da hat jemand ein großes Stück Land gekauft und betreibt dort Forschung. Da gibt es einen wunderschönen Vogelfelsen, wo du hinlaufen kannst. Wenn wir ein bisschen früher da gewesen wären, wäre es sehr farbenprächtig gewesen, weil dort alles mit Lupinen bewachsen ist. Also riesige, riesige Flächen mit Lupinen, die also schön blau-lila blühen. Die waren schon abgeblüht, die meisten. Insofern haben wir es hauptsächlich grün gesehen. War sehr hübsch dort. Jetzt keine große Sensation, aber einfach für den ersten Hafen Natur pur, Landschaft pur. Das ist schon sehr lustig. Und wenn du dann mit einem geländegängigen Bus losfährst und du denkst, was haben die hier für alte Krücken von Bussen? Spätestens, wenn du dann auf der Straße durch den ersten Bachlauf durchfährst, ohne Brücke, weißt du, warum du mit dem Allradbus unterwegs bist. Also durchaus sehr abenteuerlich.
Kann man das sich landwirtschaftlich so vorstellen, ein bisschen wie Norwegen oder doch wieder ganz anders?
Ja, hat eine gewisse Ähnlichkeit, wobei Island natürlich vulkanischen Ursprungs ist. Also Island ist ja, liegt ja genau auf der tektonischen Plattengrenze zwischen der amerikanischen und der, bin jetzt kein Plattentektoner, europäischen oder eurasischen Platte. Und Island reißt quasi in der Mitte auseinander regelmäßig. Also Island ist auch vor, weiß nicht wie viele Millionen Jahren, dadurch entstanden, dass dort eben diese Platten auseinanderdriften und dort, wo diese Spalte aufgeht, kommt Lava raus und bildet diese Insel. Und Island driftet jedes Jahr so 2 Zentimeter, glaube ich, auseinander und deswegen brechen da auf dieser Bruchkante auch immer wieder Vulkane aus, die dann eben kräftig Magma Lava nachspülen und dieses Land immer größer machen. Also einer von den Guides hat irgendwann mal gesagt, wenn wir mal, weiß ich nicht, wie viele Millionen Jahre oder hunderttausende Jahre vorausblicken, ist irgendwann mal Island das größte Land der Welt. Also es wird einfach immer größer, dadurch, dass die Platten auseinanderdriften und in der Mitte ständig neues Material nachkommt. Und insofern ist natürlich vom Ursprung ganz anders als in Norwegen, aber es ist schon viel Ähnlichkeit. Die Fjorde sind jetzt nicht so eng vielleicht wie in Norwegen an vielen Stellen, aber landschaftlich ist es klar diesen nordischen Regionen recht ähnlich.
Gut, danach ging es weiter nach Húsavík.
Nein, leider nicht. Wir hatten nämlich ein Problem mit einer von den 2 Hauptmaschinen. Das heißt, wir waren etwas langsam unterwegs, haben Húsavík ausfallen lassen und sind direkt nach Akureyri weitergefahren. Sind dann aber von Akureyri wiederum mit dem Bus, das ist nämlich nicht so wahnsinnig weit auseinander, mit dem Bus wieder nach Húsavík zurück und haben von dort eine Whale-Watching-Tour gemacht. Buckelwale anschauen. Wobei, wir haben genau einen Buckelwal gesehen. Immerhin war der nett genug, ein paar Mal aufzutauchen. War jetzt nicht so wahnsinnig ergiebig. Aber es war nett, es war eine schöne Bootsfahrt und je weiter wir rausgefahren sind, desto stärker ist der Wind geworden, desto stärker sind die Wellen geworden und wir waren auf so einem schönen alten, hölzernen, umgebauten Fischerboot unterwegs. Sehr nostalgisch, wenn man seefest war, so einer auf dem Nachbarschiff war es nicht ganz so, den hast du so richtig schön klassisch über der Reling hängen sehen, Gott sei Dank war er ein Stück weg von uns. Aber es war eine ganz witzige Fahrt daraus.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Ansonsten sind wir von Akureyri aus, du machst dann in vielen von diesen Orten, machst du einfach so ein bisschen eine Rundtour, schaust mehrere Sachen an. Eine von den Dingen, die man von Akureyri aus anschaut, ist der Godafoss-Wasserfall, so hufeisenförmig angeordnet. Erinnert fast so ein bisschen an die Niagara-Fälle in klein, ist eben einer von diesen unglaublichen Wasserfällen, von denen wir einige gesehen haben auf der Reise, die man gesehen haben muss. Diese unglaublichen Wassermassen, dieses Donnern, dieses Aufstieben der Gischt, wo dann so ein Wassernebel höher aufsteigt, als der ganze Wasserfall überhaupt hoch ist. Sehr faszinierend. Also das ist ja so eine der Dinge, für die Island wirklich bekannt ist, sind diese unglaublichen Wasserfälle.
Und dann ging es weiter direkt in den Nordosten, in Nordwesten, Entschuldigung, nach Ísafjörður.
Ísafjörður, genau, ja. ja, wieder ein Wasserfall, aber wir sind von Delfinen begrüßt worden. Das fand ich richtig toll, weil ich muss ehrlich zugeben, ich bin jemand, der mit Delfinen nicht viel Glück hat. Also Delfine sind immer da, wo ich gerade nicht bin. Da war es anders. Wir hatten wirklich eine große, vielleicht sogar mehr, zwei Schulen, vielleicht drei von Delfinen, ganz, ganz viele, die da auch wie verrückt gesprungen sind, relativ nah an unser Schiff rangekommen sind. Das war sehr schön. Da ist also der Kapitän einfach mal so ein bisschen im Kreis gefahren und die Delfine irgendwo mit uns mit. Das hat Spaß gemacht. Das eigentliche Ziel war aber dann wieder mal ein Wasserfall. Und zwar, ich weiß nicht, es ist der größte, jedenfalls der Dynjandi, muss man auch aufpassen, Dynjandi-Wasserfall. Könnte sein, dass es der größte auf Island ist, der wirklich von einer unglaublichen Höhe runterstürzt, ganz, ganz breit, sich so über Felsen drüber ergießt. Und du kannst dann neben dem Wasserfall seitlich, kannst du da hochsteigen bis, und also es sind ja so mehrere Wasserfälle, die hintereinander kommen, aber du kannst da bis unterhalb von dem ganz großen oben, kannst du hochsteigen und dich beinahe mitten reinstellen. Also wenn du unbedingt nass werden willst, kannst du nass werden. Insgesamt 100 Meter stürzt der ins Tal. Und wenn du da oben stehst, hast du umgekehrt einen wunderschönen Blick auf den Fjord. Ja, es ist echt schwer zu beschreiben und zu fassen, wie schön das ist, was das für ein wunderschönes Erlebnis ist, neben so einem Wasserfall zu stehen. Ja. Ansonsten hat Isafjordur ja noch eine Instagram-Sensation. Das Bild hast du bestimmt schon mal gesehen, diesen dreidimensionalen Zebrastreifen. Also wo du, wenn du aus Autofahrersicht drauf schaust, dann sieht es aus, als würde der Zebrastreifen so als dreidimensionale Balken über der Straße schweben. Das ist so ein Bild, das geht ständig durch Instagram und Facebook. Ist tatsächlich in Island in Isafjordur, also eigentlich sogar ziemlich abgelegen.
Okay, weil ich wollte gerade sagen, das ist ja fast eine Halbinsel, wo Isafjordur liegt, ne?
Ja, also Halbinsel, du kannst sagen, wie du willst, entweder es ist eine Halbinsel oder es ist durch ein großes Stück Land, das von Fjorden durchzogen wird. Ja, kommt am Ende aufs selbe raus.
Ne? Mir fällt auf, fast jeder Ort endet mit Fjordur. Auch der nächste Grundarfjordur.
Ja, wir machen weiter mit den Wasserfällen. ist dort der Kirkjufell. Naja, du hast wirklich einfach überall hast du Wasserfälle, du hast überall Vulkankegel. Bei dem Kirkjufell Vulkan und dem Kirkjufell Foss, du merkst schon, isländisch ist gar nicht so schwierig. Foss heißt Wasserfall. Also der Kirkjufell Wasserfall, Foss, steht direkt neben dem Vulkan, ist einfach so, kein sensationeller Wasserfall, aber er ist so angeordnet, dass dort ganz viel Filmarbeiten schon gemacht wurden und dass da geht dann noch die Sonne dahinter unter am Abend, sodass du da unglaubliche Sonnenuntergangsbilder mit Wasserfall und Vulkan machen kannst. Deswegen auch eins von diesen Bildern, die man sehr, sehr oft sieht, wenn man von Island spricht. Was ich persönlich eigentlich spannender fand, ist zum einen die Steilküste, die dort auf der Snæfellsnes-Halbinsel ist, wo du ganz viele Vogelnester hast, ja, wo du wirklich den Vögeln quasi ins Nest reingucken kannst, wobei die Vögel sind um die Jahreszeit alle schon geschlüpft, aber sie sitzen noch auf ihren Felsen und du hast die kleineren Vögel, die sind ja auch schon relativ groß jetzt um die Jahreszeit. Kannst also die Vögel aus wirklich direkter Nähe beobachten, Eissturmvögel, einen ganzen Haufen Möwenarten. Die haben dort einen schwarzen Strand, aber das ist kein schwarzer Sandstrand, also jetzt natürlich nicht an der Steilküste, sondern ein Stückchen weiter entfernt davon, immer noch in dem Nationalpark dort. Ist ein schwarzer Strand, der aus schwarzen, ja, so golfballartig, nur sind nicht ganz rund, nur so von der Größe her, nur etwa wie ein Golfball, schwarzen Vulkankieseln besteht. Aber der ganze Strand ist halt voll damit. Und das wirklich Verrückte ist, wenn dann die Brandung auf diesen Strand knallt und sich dann wieder zurückzieht, dann prasselt das richtig, weil diese Steine aufeinander knallen, wenn das Wasser sie zurückzieht. Also ein ganz faszinierendes Geräusch, was da entsteht. Ganz viele solche Natursachen sind das, was in Island wirklich faszinierend ist. Toller Leuchtturm steht da. Außerdem stehen da zwei versteinerte Trolle. Also wenn du eine Woche in Island warst, dann glaubst du ganz fest dran, dass das keine alten Vulkanschlote sind, wo der Vulkan außenrum weg erodiert ist, was die Wissenschaftler behaupten, sondern nach einer Woche Island glaubst du, dass das Trolle sind. Und die stehen auch so schön in der Landschaft, das müssen einfach Trolle sein, die dort nämlich nächtens mal beim Angeln waren, in einen Wettbewerb gegangen sind, wer angelt mehr, ne? So wie Männer und dann Trolle eben auch sind. Haben sich so in ihren Wettbewerb reingesteigert, der Legende nach, dass dann sie vergessen haben, nach Hause zu gehen, bevor die Sonne anfängt zu scheinen. Und Trolle dürfen keine Sonne abbekommen. Das heißt, mit dem ersten Sonnenstrahl sind die beiden dann eben da zu Stein geworden Und ja, wie gesagt, irgendwann glaubst du das, wenn du in Island lang genug bist.
Ja, das kann ich bestätigen. Also meine isländische Kollegin, die glaubt da auch ganz fest dran. Allerdings mit einem Lächeln. Aber sie sagt auch, sie würde sowas niemals entfernen oder so große Steine werden liegen gelassen.
Genau. Macht man so. Naja, wir haben noch eine ziemlich irre Sache gemacht. Wir haben nämlich Harkal probiert. Das habe ich falsch geschrieben. Harkarl heißt dieses Ding. Ich habe hier gerade auf meiner Website gesehen, dass ich das Wort falsch geschrieben habe. Muss ich nachher gleich mal korrigieren. Also Harkarl. Harkarl ist fermentierter Grönlandhai.
Naja.
Genau, warte nur, wie der hergestellt wird. Der wird quasi das Fleisch in Stücke geschnitten, dann wurde der traditionell in der Erde vergraben, also ohne Zugabe von Salz oder irgendwas, einfach in der Erde vergraben. Da gammelte der dann ein paar Monate lang vor sich hin, dann hat man den ausgegraben, dann stinkt der bestialisch nach Ammoniak. Dann wird er zum Trocknen aufgehängt. Kannst dir vorstellen, dass die Bauernhöfe, die sowas herstellen, keine Nachbarn haben. Wird dann zum Trocknen da ausgehängt. Dann verflüchtigt sich dieses Ammoniak weitgehend, sodass der Geruch erträglich wird. Ja, und dann kannst du das Ding in kleine Stücke schneiden und essen.
Lecker.
Haben wir dann auch gemacht. Na, das habe ich mir auch immer gedacht, das mache ich nicht. Aber wenn du dann bei dem Ausflug dahin kommst und das ist einfach Teil des Ausflugs, Verkostung von dem Harkarl, dann probierst du es halt auch. Und es ist dann überraschend gar nicht so schlecht. Also erstmal von der Konsistenz her so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen weicher wie Räucherfisch, aber eine feste, kompakte Konsistenz, nichts Lappriges oder so. Es riecht auch nicht mehr so wahnsinnig streng, sondern nur noch so ein bisschen nach Ammoniak. Kritischer wird es eher, wenn du das dann im Mund hast und länger kaust. Also vom Geschmack her ist es auch besten Fall wie ein bisschen reifer Camembert oder so. Je länger du es kaust, desto mehr kommt dann so ein Mentholart, also ohne dass es minzig schmeckt, so ein mentholartiges, kühle Gefühl im Mund und es fängt immer stärker nach Ammoniak an zu riechen und zu schmecken. Also je länger du das kaust, desto, wie soll ich sagen, intensiver wird der Geschmack. Ich versuche es mal neutral auszudrücken. Ja, und das kann man dann mögen oder nicht. Ich wäre jetzt kein großer Fan davon werden, aber ich war überrascht, dass man das durchaus essen kann, ohne dass es ganz fürchterlich ist. Also
gut,
also mir wäre es jetzt zu teuer. Es ist eine ziemlich teure Spezialität für die Isländer. Aber ich würde es jetzt also nicht aus Begeisterung ständig essen, aber man kann es gut verkraften. So schlecht eigentlich nicht.
Du sprichst es gerade an, nicht billig, teuer, aber ich glaube, in Island ist so ziemlich alles teuer, weil ja alles auch importiert werden muss. Du hast vorhin gesagt, du warst jetzt nicht einkaufen, aber die Preise sind, glaube ich, stramm in Island, oder?
Die Preise sind generell relativ hoch in Island, wobei alles stimmt auch nicht, dass sie importieren müssen. Also gerade so Gemüse, Obst, so Sachen oder vor allem Gemüse können die auch ganz viel selber anbauen. Die haben ja, einer der großen Vorteile von Island ist, die haben durch den Vulkanismus, haben die unglaublich viel Thermalquellen und Thermalenergie, also Thermalkraftwerke haben die. Also die sind bis auf das Benzin, was sie importieren, damit ihre Autos fahren können, sind die energiemäßig komplette Selbstversorger und zwar komplett mit regenerativen Energien, also mit Wasserkraft und vor allem mit Thermalenergie. Und dadurch haben die auch jede Menge Thermalwasser, um zum Beispiel Gewächshäuser zu beheizen. Ja, da gibt es dann wieder diese typischen Absurditäten, dass zum Beispiel auch Gärtnereien in Holland fliegen Stecklinge nach Island, um die dort wurzeln zu lassen, um sie dann wieder zurückzufliegen, weil einfach die Energie für die Gewächshäuser, die man in der Zeit braucht, um diese Stecklinge wurzeln zu lassen, sogar die teuren Flugkosten nach Island ausgleichen. Das sind immer diese Verrücktheiten, die aus sowas natürlich entstehen. Aber das Spannende ist, dass Island einfach sehr, sehr viel Energie hat, sehr viel nachhaltige Energie, regenerative Energie hat, die sie auch eben dann für Gewächshäuser nutzen können und in manchen Dingen sich durchaus selber versorgen können. Aber ansonsten, klar, gibt es natürlich ganz viele Dinge, sowas selbst wie Klopapier, wo du eine Papierfabrik bräuchtest, lohnt sich nicht für gerade mal 300.000 Einwohner eben aufzubauen, sodass solche Dinge, die sich einfach nicht lohnen, im Land zu produzieren, auch wenn man es vielleicht könnte und die Energie dazu hätte, dann eben doch importiert.
Nach Reykjavik seid ihr dann nicht mehr gefahren, richtig?
Doch, wir sind nach Reykjavik gefahren und sind in Reykjavik ausgestiegen. Von dort haben wir, wir waren schon noch einen Tag in Reykjavik und haben da auch noch einen ganz spannenden Ausflug gemacht. Da dann ausnahmsweise mal einen auf dieser Touristenrunde, nämlich den, welcher ist das, der Golden Circle dort, glaube ich, wo man dann auch wieder Wasserfall sieht, vor allem in dem Fall aber auch Geysire, ne, also die Wasserlöcher, die ab und zu mal Wasser in den Himmel schießen. was sehr spannend ist und in dem Fall jetzt auch ganz gut zu beobachten, weil der irgendwie so alle 8 bis 10 Minuten ausbricht. Das heißt, du musst da auch nicht groß lange warten. Du kannst auch, um das schönste Foto zu machen, mal 3-4 Mal warten, bis du es richtig erwischt hast. Wie gesagt, nochmal ein wirklich toller Wasserfall, der Gullfoss. Das ist so, der schaut fast aus, als wäre das so eine Stelle, wo die Erde in der Mitte auseinanderbricht, die Felsen auseinanderbrechen, so ein ganz tiefes Tal runtergeht und da stürzt dieser Wasserfall rein. Eine von diesen Stellen, wo so unglaublich viel Gischt es nach oben weht. Das sieht dann fast wie so eine Wassernebelwand aus, die da nach oben steigt. Also auch ein sehr, sehr, sehr hübscher, hübsch ist vielleicht für den Riesenwasserfall ein bisschen verniedlichend formuliert, ein sehr faszinierender Wasserfall. Und auf diesem Golden Circle gibt es dann auch eine Stelle, wo man so dieses Auseinanderdriften der Erdplatten sich ganz gut vorstellen kann, weil du dort eben so ein paar Stellen hast, wo wirklich die Felsen auseinandergebrochen sind. Es ist einfach reizvoll und faszinierend, das zu sehen und eine spannende Vorstellung, zwischen zwei Kontinentalplatten zu stehen quasi. Mhm.
Gut.
Ansonsten haben wir was versucht, was uns dann leider nicht so wahnsinnig gut gelungen ist, auch wenn wir selber nichts dafür können. Es ist ja in der Nähe von Reykjavik ist ja ein Vulkan, der gerade aktiv ist, schon seit April oder so. Und wir haben also versucht, abends, damit wir ihn im Dunkeln leuchten sehen, dahin zu wandern. Unser Pech war nur schlicht und einfach, es hing so viel Nebel und so viel Wolken da drin, dass wir, und der Vulkan hat an dem Tag noch nicht mal viel gespuckt, sodass wir schlicht und einfach nichts gesehen haben. Und dann irgendwann im Halbdunkel umdrehen mussten, um uns beim Rückweg nicht zu verlaufen. War eine tolle Wanderung, aber das, was wir sehen wollten, den Vulkan haben wir nicht gesehen. Dafür sind wir dann auf dem Rückweg auf der ähnliches wie eine Autobahn gefahren und plötzlich haben wir rechts von uns ein großes, rotes, oranges Leuchten am Himmel gesehen. Da ist er dann wieder ausgebrochen und wir haben den Widerschein in den Wolken gesehen, aber halt aus der Entfernung. War so ein bisschen Schlag ins Wasser. Wir hatten halt Pech, dass gerade an dem Tag so viel Nebel und Wolken waren. Kann passieren, ist ein Grund, mal wieder hinzufahren. Möglichst bald, weil keiner weiß ja, wie lange der Vulkan noch spuckt.
Auf jeden Fall war dieser Vulkan ein Blödmann. Lass uns mal
so über das... So kann man das formulieren.
Ich hätte es noch drastischer sagen können, aber nein, machen wir hier nicht.
Wir sind ja jugendfrei.
Genau. Wir wollen mal noch kurz über das Schiff sprechen. Und zwar ist das die sogenannte Sea Venture. Und jetzt werden viele vielleicht sagen, was ist das für ein Schiff? Kenne ich nicht. Aber wenn ich sage, wie es früher hieß, dann wird es bei vielen klingeln. Dieses Schiff war nämlich früher für Hapag-Lloyd unterwegs als Bremen, ne?
Genau.
Und ist, ich sag mal ein paar Daten zu dem Schiff, die hast du netterweise aufgeschrieben. Ist ein relativ altes Schiff, 1990 gebaut in Japan. Ist ein kleines Schiff, 111 Meter und ein paar Zentimeter dazu, 17 Meter breit. 82 Kabinen maximal, dementsprechend 164 Passagiere und die Crew macht 90 Leute aus. War das Schiff denn voll mit Passagieren?
Nee, nicht annähernd. Also wir hatten 56 Passagiere. Das ist natürlich sehr, sehr komfortabel. Ist aber jetzt in Corona-Zeiten auch ganz gut so, weil das Restaurant zum Beispiel hat eine Platzbeschränkung von 70 Personen gleichzeitig und das war jetzt mit 56 gut machbar. Sagen wir so, die Sea Venture war jetzt die erste Reise von dem Schiff unter dem neuen Namen. Die hätte eigentlich schon im April in Dienst gehen können, sollen, aber wegen Corona halt nicht. Und Viva Cruises bringt das Schiff eigentlich wirklich unter Eigenvermarktung, Eigennamen eigentlich erst im April 2022 jetzt auf den Markt. Das, was im Moment ist, bei der Reise zum Beispiel war ein Charterer, ein Laserreisenveranstalter, hat im Wesentlichen die Passagiere gestellt auf dem Schiff, sodass das quasi so eine Übergangsphase ist, wenn man so will. Ja? Also Viva Cruises hat jetzt auch auf dem Schiff noch nicht alle Umbauten komplett fertig gemacht, die sie sich vorgenommen haben, wobei das Schiff sehr, sehr gut aussieht. Da muss man sagen, die Kabinen sind bei Hapag-Lloyd Cruises noch renoviert worden. Hapag-Lloyd hatte insgesamt relativ viel noch renoviert, kurz bevor sie das Schiff an Viva Cruises übergeben haben oder bei sich ausgemustert haben. Insofern ist das Schiff in einem sehr guten Zustand. Abgesehen davon, dass es natürlich nach 16 Monaten Aufliegezeit schon an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Arbeit nötig ist, wo einfach wirklich Rostschmutz zu entfernen ist, Dinge wieder auf Vordermann zu bringen sind. Aber das sind alles letztendlich Kleinigkeiten. Hapag-Lloyd hat das Schiff sehr, sehr gut gepflegt, sodass du der Bremen Sea Venture ihr Alter nicht so wahnsinnig ansiehst. Es ist ein tolles Schiff. Es hat vor allem auch Teakholzdeck am Pooldeck und auf der Außenpromenade auf dem Deck, wo ist das eigentlich, 5 unten. Das Teakholz muss man sicher nochmal überarbeiten, aber es ist in Ordnung und die Fugen sind im Wesentlichen dicht. Das sieht nur im Moment noch nicht so wahnsinnig toll aus. Aber das sind alles Kleinigkeiten letztendlich und es war ja eben die allererste Fahrt und insofern wird bin ich mir ganz sicher, bis das Schiff im April 2022 dann für Viva Cruises so richtig fährt, wird das wieder tipptopp sein. Und das Schiff ist ohnehin ja ein ziemlich, ziemlich besonderes Schiff. Es kann jetzt mit den modernen Neubauten an Expeditionsschiffen in dem einen oder anderen Punkt nicht mithalten. Es hat eben kein U-Boot, kein Hubschrauber, nicht diese zum Teil ganz verrückten Features.
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja, ist,
ne?
Wie so ein Notausknopf.
Ja, oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Aber die Sea Venture hat vor allem einen Vorteil, sie hat eine enorme Reichweite. Das ist ja das, worauf Hapag-Lloyd immer sehr großen Wert gelegt hat, dass ein Expeditionsschiff 30 Tage mindestens autonom fahren können soll. Sprich, ohne Treibstoffbunkern, ohne Lebensmittel nachbunkern, um einfach auch Routen fahren zu können, in denen du eben 30 Tage lang keinen zivilisierten Hafen anlaufen kannst. Das ist so ein Vorzug, das haben nur ganz, ganz wenige Kreuzfahrtschiffe, Expeditionskreuzfahrtschiffe eigentlich auf der Welt. Sie hat einen sehr, sehr geringen Tiefgang, unter 5 Meter, kann also auch wirklich in ganz, ganz seichte Häfen rein, was wir jetzt auf der Reise auch zweimal gemacht haben, wo es wirklich, ich glaube auch der Kapitän so ein paar Schweißperlen auf der Stirn hatte, weil es einfach sehr, sehr eng und schwierig war, aber es hat funktioniert. Zum Beispiel können wir auch in Reykjavik eben in den alten Hafen rein und müssen nicht in den etwas abgelegenen Kreuzfahrthafen damit. Und sie hat eine hohe Eisklasse, sodass sie wirklich auch direkt ins Eis reinfahren kann. Also eigentlich ein sehr, 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 sehr schönes Expeditionskreuzfahrtschiff mit viel Charakter. Und ja, ich habe sie schon als Bremen gemocht und mag sie jetzt als Sea Venture auch wieder. Also es ist einfach ein schönes Schiff.
Ist ja ein Expeditionskreuzfahrtschiff, das hast du jetzt schon mehrmals gesagt. Expeditionskreuzfahrtschiffe sind ja jetzt nicht dafür bekannt, dass da jetzt mordsmäßig viel Unterhaltung den Passagieren geboten wird, also keine Riesentheater und was weiß ich. Jetzt ist es aber so, dass das Schiff ja immerhin, wenn ich es richtig gezählt habe, 6 Seetage hatte. Also 6 Tage, an denen es außer dem Meer drumherum nicht viel zu sehen gab. Wie macht das die Crew da?
Ja, da kann man jetzt relativ wenig dazu sagen. Also Viva Cruises hat da ganz andere Pläne als das, was wir jetzt erlebt haben. Also jetzt ist ja der Charterer, dieser Leserreisenveranstalter an Bord, der zugegebenermaßen auch wenig Vorbereitungszeit hatte. Eigentlich hätte das Schiff in Grönland fahren sollen. Die Route ist dann vor 2 Wochen geändert, also 2 Wochen vor Abfahrt geändert worden, weil Grönland halt nicht möglich war. Das heißt, er hatte auch wenig Chancen, sich wirklich gut vorzubereiten. Das heißt, am Ende war das Programm jetzt auf der Reise schon ziemlich spartanisch. Wir hatten einen ganz hervorragenden Musiker, Pianist und Gitarre, der sehr, sehr schöne eigene Interpretationen von klassischen Songs gespielt hat. Der hat, glaube ich, ganz viel gerettet, auch in der Lounge an der Bar. Das hat sehr viel Freude gemacht mit ihm. Ansonsten ist natürlich typischerweise ein Expeditionsteam an Bord. Die kamen aber eben nur in Island an Bord. Das heißt, die sind in Seyðisfjörður eingestiegen und in Reykjavík wieder ausgestiegen, sodass auf den Seetagen die jeweils nicht da waren und haben natürlich landeskundliche Vorträge, Vorbereitung für die Ausflüge und solche Dinge gemacht. Aber das war es im Wesentlichen dann auch mit dem Entertainment. Das heißt, letztendlich hast du die Lounge gehabt, also die Seabreeze Lounge, eine sehr hübsche Lounge mit einer schönen Bar dazu, mit musikalischer Unterhaltung und hast dort einfach abendlich dein Bier, dein Cocktail, dein Glas Wein getrunken, dich unterhalten. Immer wieder mal rausgeguckt, Sonnenuntergänge hatten wir nicht sehr viele, weil wir meistens schlechtes Wetter oder zumindest dann am Abend Wolken hatten. Aber es sind natürlich draußen immer Seevögel unterwegs, es gibt immer wieder mal irgendwo einen Schrei, da ist ein Wal oder sowas oder schwimmt mal Delfin irgendwo vorbei. Das ist letztendlich das, was du in der Unterhaltung hast. Aber Viva Cruises wird da nächstes Jahr, so wie sie das sagen, das schon nochmal ein bisschen aufpeppen mit etwas mehr Programm. Aber das hatten wir jetzt auf der Reise halt nicht.
Ganz kurz noch, bevor wir auch zu dem Interview mit dem Kapitän kommen, noch eine Frage. Expeditionsschiffe sind ja jetzt nicht gerade als günstige Schiffe bekannt. Mit was für einem Tagespreis muss ich denn ungefähr rechnen, wenn ich auf dieses Schiff möchte?
Also ich habe gerade mal geschaut, was Viva Cruises jetzt für nächstes Jahr plant. Da ist ja zum Beispiel eine Umrundung von Großbritannien, so schöne Routen dabei oder auch Norwegen vom Bremerhaven aus. Da kosten 7 Nächte, Routen kosten etwa ab 2.200 Euro. Jetzt 2.200 durch 7.
Ja, rund 300 Euro.
Ganz schnell den Rechner bemühen.
Rund 300.
Das ist, glaube ich,
die Größe. Ich glaube, eine Mathelehrer einfach mal.
Ja, ich vergesse das immer wieder, dass ich ja mit dem Lehrer zu tun habe, der noch Kopfrechnen kann und keinen Taschenrechner dafür braucht.
So sieht's aus.
Das Interessante ist natürlich, dass du auf dem Schiff, du hast Außenkabinen, Balkonkabinen und nur 2 Suiten. Und die Ausstattung ist relativ ähnlich. Ja, das heißt, du bist jetzt mit der Außenkabine auf dem untersten Deck, das die günstigste Kategorie ist, bist du ähnlich gut bedient wie eine Außenkabine, ein Deck höher oder 2 Decks höher. Die Balkonkabine, klar, hat nochmal einen Balkon mit dazu. Aber die Kabinen sind da relativ ähnlich, sodass man, anders als sonst oft auf Schiffen, man durchaus sagen kann, du kannst hier auch mit diesen Abpreisen, also diesen 300 Euro pro Nacht, auch mit der günstigsten Kabine durchaus gut umgehen. Es gibt keine Innenkabinen. Insofern bist du auch mit der günstigsten Kabinenkategorie schon gar nicht schlecht bedient eigentlich.
Du hast dich unterhalten mit dem Kapitän. Sven Heindl heißt er, der Sea Venture. Und du hast das Interview auch aufgezeichnet. Und da wollen wir auch ein bisschen reinhören. Sven Heindl, ein Deutscher auf dem Schiff Kapitän. Er hatte ja einen ganz interessanten Weg hin zum Beruf des Kapitäns auf einem Kreuzfahrtschiff, ne?
Eigentlich wollte ich nicht in die Kreuzfahrt wechseln. Der Seefahrerberuf hat mich immer fasziniert. Das fand ich total abenteuerlich. Durch eine maritim interessierte Familie hat man natürlich diese ganzen romantischen Seefahrergeschichten gehört. Aber Kreuzfahrt für mich kam eigentlich nie in Frage. Also man wollte damals, oder ich wollte damals in frühen Lebensjahren generell harte, schmutzige Arbeit machen und dafür die in die Welt sehen. Und es hat mich dann, ich glaube, während meines zweiten Einsatzes als junger dritter Offizier erwischt, wo ich dann in Singapur im Hafen Ladewache gegangen bin und da die Kreuzfahrtschiffe gesehen habe und mir da die Nächte um die Ohren gehauen habe und gesagt habe, was machen die jetzt eigentlich auf dem Kreuzfahrer da? Und das war, jetzt muss ich lügen, Ende 2007, Anfang 2008, sowas um den Dreh. Und habe dann spaßeshalber mal mit einem Kollegen, mit einem ehemaligen Kommilitonen gesprochen, der gerade in die Kreuzfahrt gewechselt war. Und der sagte, also ja, du musst jetzt mal Uniform tragen und die ganze Zeit lächeln, aber ansonsten ist das Coolste, was du machen kannst. Du kommst wirklich in die Städte rein, du siehst was und du reist wirklich um die Welt und arbeitest da, wo andere Leute Urlaub machen. Und einfach aus Interesse habe ich dann mal bei damals Hapag-Lloyd beziehungsweise bei deren Kreuzfahrtschiffsmanager angerufen und habe gesagt, hier, wie sieht das aus? Wie funktioniert das bei euch? Wir brauchen gerade unbedingt einen Navigationsoffizier auf der Bremen, Expeditionskreuzfahrtschiffe. Bringen wir dir alles an Bord bei. Wann kannst du einsteigen? Und so bin ich irgendwie so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Und ja, insofern war die damalige Bremen quasi mein allererstes Kreuzfahrtschiff und gleich in der Expeditionsfahrt und irgendwie hat es mich seitdem dann nicht mehr losgelassen.
Das Spannende ist ja, der Mann ist heute 36 Jahre alt, also wenn er vorhin so von seinen jungen Jahren spricht für Kapitän, ist 36 schon noch relativ jung und er hat eben auf der Bremen angefangen, hat dann die Anfangszeit bei TUI Cruises mitgemacht, hat er mir erzählt, war einige Jahre bei AIDA, hat dann Expeditionen, Oceanwide Expeditions noch gemacht, hat witzigerweise auch eine Weile die Cuxhaven-Brunsbüttel-Fähre gefahren und ist dann zuletzt bei Silversea Cruises gewesen, also auch im Expeditionsbereich, bevor er jetzt bei Viva bzw. bei Skylla, das ist ja die eigentliche Reederei, Viva Cruises ist die Kreuzfahrtmarke von Skylla, jetzt als Kapitän wieder angeheuert auf der Bremen, wo er als erste, was quasi sein erstes Kreuzfahrtschiff war. Also er ist quasi wieder zu seinen Ursprüngen zurückgekehrt, witzigerweise.
Und was er ja auch angedeutet hat, weiß man eigentlich, aber kann man sich immer wieder gerne daran erinnern, dass natürlich die Navigation und die ganze Arbeit auf der Brücke bei einem Kreuzfahrtschiff, das eben so unterwegs ist wie ein Expeditionsschiff deutlich anspruchsvoller ist. So, dann hast du ihn gefragt, was sich denn auf dem Schiff seitdem verändert hat, in der Zeit, wo er nicht auf dem Schiff war, ne?
Ja, waren ja ein paar Jahre dazwischen, seit er bei der Bremen war und jetzt wieder auf die Sea Venture zurückgekommen ist.
Also von der rein, in Anführungszeichen, Hardware eher nicht. Das Schiff ist immer noch, gut, natürlich wurden die Teppiche mal gewechselt oder mal ein anderer Schlag Farbe an die Wand. Aber ansonsten ist das Schiff noch relativ in Originalzustand, was ich als eine der großen Stärken dieses Schiffes betrachte. Denn im Laufe der Zeit werden Schiffe häufig umgebaut, werden modifiziert, an die neuen Anforderungen eines neuen Eigners angepasst. Und das hat immer einen gewissen Effekt auf das Schiff, sei es auf die Stabilität des Schiffes, weil man irgendwie noch Gewicht oben drauf packt oder auf die Geschwindigkeit, weil man irgendwie dann doch einen anderen Brennstoff fahren will oder weiß ja Kuckuck was. Bei der Sea Venture, ehemals Bremen, ist sie tatsächlich noch relativ in dem Zustand, in dem ich sie damals kennengelernt habe. Und das hat es mir unheimlich einfach gemacht, mich hier einzufinden. Natürlich gab es auch damals, ich sag mal, organisatorische Dinge, die ich bei Hapag-Lloyd nicht so gerne gemocht habe, aber jetzt bin ich eben in der Position wiedergekommen, in der ich das ändern kann. Und das genieße ich sehr. Jede Reederei hat so seine eigenen Standardprozedere und wenn man, ich sag mal, als junger, naiver Mensch irgendwo neu anfängt, dann hinterfragt man solche Sachen automatisch mal. Und wenn man dann als Antwort bekommt, das haben wir schon immer so gemacht, das fand ich irgendwie immer doof und sehr, sehr. Ja, es hat mich nie zufriedengestellt. Und ja, insofern, ich befürchte, dass junge Offiziere, die jetzt unter meinem Kommando fahren, manchmal ähnlich sehen, aber das merke ich aber Gott sei Dank nicht.
Okay, interessant. Aber du hast ja gesagt, 36 Jahre alt. Also ich denke, viele Offiziere sind nicht wesentlich älter und sind noch kein Kapitän, ne?
Ich glaube, er hatte einfach eine ganz, ganz tolle Chance gekriegt bei Viva Große. Meine Erfahrung hat er ja sehr viel schon, kennt auch dieses Schiff schon, was sicher auch ein gewisser Vorzug jetzt ist beim Einstieg. Man muss ja auch dran denken, ne? Viva Großes Killer, für die ist die Sea Venture das erste Hochseeschiff. Die sind bis jetzt sehr, sehr erfahren und auch sehr gut auf Flusskreuzfahrtschiffen. Ist aber das erste Hochseeschiff für die, sodass Sven Heindl, glaube ich, für die auch eine sehr gute Know-how-Quelle einfach ist, der das Schiff kennt, der die Hochsee-Expeditionskreuzfahrt kennt und da sehr viel mit einbringen kann. Und gerade jetzt in der Pandemie, wir müssen auf das Thema ja nochmal kommen, hilft ja gar nichts, ist ja solche Dinge zum Beispiel wie Routenplanung noch viel schwieriger. Es ist nicht nur Routenplanung für Expeditionen sowieso schon komplex, sondern es kommen jetzt eben auch noch diese ganzen lokalen Anforderungen und sowas dazu. Und das habe ich ihn dann auch eben auch gefragt. Wie wirkt sich denn die Pandemie eben zum Beispiel auf die Routenplanung gerade aus?
Früher, also im Durchschnitt hat eine Reiseplanung 2 Jahre im Voraus stattgefunden. Heißt, man hat 2 Jahre im Voraus gesagt, okay, wir wollen gerne im nächsten Jahr einen Katalog rausbringen, der das und das Fahrtgebiet abdeckt. Das ist heutzutage sehr schwierig, weil sich quasi wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, in verschiedenen Ländern die Corona-Regeln ändern. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Panik der einzelnen Länder geschuldet. Und da muss man einfach an den Punkt kommen, dass die Menschheit lernt, mit diesem Virus zu leben. Also um erstmal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wir haben mit Absicht erstmal eine Reise gewählt, die quasi nur ein Land betrifft, weil wir dann uns auf ein Land einstellen können. Wenn man jetzt plant, nur als Beispiel, eine Reise durch die Ostsee, wo man mehrere Länder hat, muss man derartig viele behördliche Auflagen erfüllen, dass das also mit einem perfekt eingespielten Team gar nicht möglich ist. Das muss
man einfach so sagen. Okay, er hat es ja gerade gesagt, ein einziges Land, in dem Fall Island, muss ja dann eigentlich relativ einfach gewesen sein, vergleichsweise zumindest.
Ja, das ist es auch. Das hat er auch nochmal auf Nachfrage genauer erklärt.
Island war relativ pflegeleicht. Also die haben gesagt, ihr müsst 72 Stunden vorher getestet worden sein, egal ob Schnelltest oder PCR-Test. Und wenn ihr getestet worden seid und alle negativ sind, dann ist alles gut. Island hat die Vorgabe gemacht, sobald es einen positiven Fall gibt an Bord, muss diese Person sofort in Isolation gehen. Darauf sind wir vorbereitet. Und was ich an Island sehr beeindruckend finde, Island sagt, sobald es einen positiven Fall gibt und das Schiff läuft einen Hafen an, nehmen wir den sofort ins Krankenhaus und packen ihn unter unsere Isolation. Und das ist, da ziehe ich wirklich den Hut vor, denn die meisten oder die Reaktion von vielen anderen Ländern wäre, ihr dürft nicht einlaufen. So, und dann schwimmt man vor deren Küste und denkt sich, was nun? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist Island weit vorne. Und ich würde mir wünschen, dass sich viele andere Länder da zumindest eine Scheibe von abschneiden, von der Herangehensweise.
So, natürlich ist es relativ einfach für ihn, dann natürlich als Kapitän da ein Schiff zu kommandieren und einfach die Gewissheit zu haben, ich werde da nicht vor der Küste herumkreisen. Aber was denkt er eigentlich?
Wobei so mit hundertprozentiger Sicherheit weißt du das auch.
Ja.
Nicht, also auch mit den Isländern. Wir hatten ja, wir haben vorher am dritten Seetag haben wir an Bord komplett jeder einen Antigentest gemacht, weil das Island eben verlangt vor der Einreise nochmal, obwohl wir alle geimpft sind. Und dann hieß es auch, 10 Crewmitglieder und 10 zufällig ausgewählte Passagiere müssen am Morgen vor der Freigabe des Schiffs vor den Augen der isländischen Behördenvertreter nochmal einen Test machen. Der ist dann kurzfristig abgesagt worden. Anscheinend waren unsere Papiere und war unser Kapitän so glaubwürdig und sympathisch, dass sie dann gesagt haben, okay, lassen wir sausen, die Regel. Also es verändert sich selbst da trotzdem immer wieder nochmal was und man wird immer wieder nochmal von irgendwas überrascht. Ja.
Wann denkt denn der Kapitän, dass man wieder ganz normal auf Kreuzfahrt gehen kann?
Ja, hören wir mal rein, das habe ich ihn natürlich gefragt.
Wenn sich die Menschheit daran gewöhnt hat, es gibt dieses Virus und es ist potenziell da und wir werden es nicht mehr los, müssen sich die einzelnen Länder die Frage stellen, wollen wir uns für immer abschotten? Natürlich kann man mehr Manpower einstellen, um Behördenanforderungen zu erfüllen. Am Ende läuft es auf eine simple Frage hinaus, hat man einen positiven Fall an Bord oder nicht? Und ich glaube, dass die Kreuzfahrt als Ganzes die bestmöglichen Voraussetzungen hat, um mit einem Ausbruch an Bord oder einem Fall an Bord auch klarzukommen. Denn die ganzen Pläne gibt es quasi schon. Bestes Beispiel ist das Norovirus. Jedes Schiff oder jedes Kreuzfahrtschiff hat sogenannte Outbreak Prevention Pläne an Bord, die, ich sag mal, gewisse Eskalationsstufen haben. Bei so und so vielen Fällen an Bord werden die und die Maßnahmen getroffen. Und Schiffe fahren seit Dekaden mittlerweile genau mit diesen Plänen durch die Gegend und sehr erfolgreich. Und ich denke, dass früher oder später müssen sich die Behörden an Land daran gewöhnen, dass das auch mit dem Coronavirus so passieren kann. Und ich sag mal so, dass man einfach wie beim Norovirus den Besatzungen an Bord vertrauen muss, dass sie damit umgehen können. Und von mir aus kann man da auch, kann die Weltgesundheitsbehörde da gewisse Standards oder so erschließen, dann werden sich die Reedereien dementsprechend anpassen. Im Moment läuft es so, es gibt keinen Fall an Bord, dann ist es quasi normale Kreuzfahrt, oder es gibt einen oder mehr Fälle an Bord und dann ist Weltuntergang. Und da muss man ein gewisses Mittelmaß finden und da sind wir derzeit sehr abhängig von entsprechenden Ländervorgaben, die man anfährt.
Normalerweise spielt ja der Flaggenstaat eines Schiffs, also die Flagge, unter dem das jeweilige Schiff fährt, gerade bei so Regularien gar keine so kleine Rolle. Im Moment dominiert aber vor allem das die Situation, was die jeweils lokalen Behörden machen. Ich habe den Kapitän aber trotzdem mal gefragt, inwieweit eigentlich der Flaggenstaat bei dem Thema Corona irgendwie wichtig ist. Die Sea Venture fährt unter der Flagge von Zypern.
Jeder Flaggenstaat geht unterschiedlich damit um. In unserem Fall ist es zum Beispiel so, dass sie sagen, okay, ihr müsst gewisse Vorschriften an Bord haben, ihr müsst gewisse Regeln an Bord haben und haltet euch an das, was die lokalen Behörden sagen, von den Ländern, in die ihr anlauft. Eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, nicht besonders komplex, aber nur diesen Plan zu entwickeln, ist schon sehr viel Aufwand. Also wir haben ich glaube 96-seitiges Manual, wie man mit Corona umgeht. Das ist schon recht umfangreich, das zu lesen und vor allen Dingen als Nicht-Mediziner auch umzusetzen. Ich bin froh, dass wir einen Schiffsarzt an Bord haben. Ich möchte nicht in der Haut eines Kapitäns auf dem Frachtschiff stecken.
Jetzt sind diese ganzen Corona-Maßnahmen ja auch für die Crew neu. Das heißt, da muss auch viel geschult werden, ne?
Ja, und man muss ja auch mal dran denken, du hast halt einfach auch bei der Crew, also gerade bei der Crew, jetzt Passagiere waren diesmal ja alle aus Deutschland, aber bei der Crew hast du natürlich auch Leute aus ganz, ganz unterschiedlichen Herkunftsländern, unterschiedlichen Kulturen. Und ich habe den Kapitän in meiner letzten in dieser Frage dann noch gefragt, wie viel Schulungsaufwand denn eigentlich nötig ist, weil natürlich geht es auch darum, dass die Crew bei den Passagieren im Zweifel eben diese Corona-Regeln durchsetzt und umgekehrt selber auch sich an die Corona-Regeln hält, die man als Passagier ja auch gar nicht wahrnimmt. Der hat ja gesagt, 96 Seiten mit Regeln und Verfahrensbestimmungen am Schiff. Die Crew muss das auch erstmal umsetzen.
Dadurch, dass wir natürlich auch eine sehr internationale Crew sind und in verschiedenen Ländern oder Herkunftsländern der Besatzung auch entsprechend unterschiedlich mit dem Virus umgegangen wird, hat man natürlich, ist auch immer wieder ein verschiedenes Verständnis davon, wie man mit diesem Virus umgeht. Wir haben Leute, die gehen da sehr, sehr, sehr relaxed mit um, weil das in deren Ländern, ja, ist halt noch ein Virus, das uns bedroht. Und wir haben Leute, die sagen, oh mein Gott, Corona, wir werden alle sterben. Die muss man einfach auf ein gesundes Mittelmaß bringen und sagen, wir gehen damit so um und das sind unsere Procedures und an die haltet ihr euch. Und das ist ein gewisser zeitlicher Aufwand, den man da reinstecken muss, aber nachdem alle, ich sag mal, auf das gleiche Level gekommen sind, kann man diesen Standard beibehalten und das klappt eigentlich sehr gut.
Franz, wir haben ja mit Kapitän Sven Heindl jetzt über die Besatzung und über die Menschen, also die Passagiere an Bord gesprochen, aber da gibt es ja noch etwas, was man bedenken muss, nämlich das Schiff selber, das ja monatelang nicht gefahren ist. Und deine Frage an ihn war ja, wie schwierig ist es eigentlich, so ein Kreuzfahrtschiff wie die Sea Venture nach 16 Monaten Aufliegezeit wieder in Betrieb zu nehmen?
Das sind enorm vielfältige Schwierigkeiten. Hauptsächlich natürlich technische, wenn technische Systeme oder ein Gesamt komplexes System wie ein Schiff lange Zeit nicht benutzt wird, kann man das über den Daumen einfach so sagen, ein Schiff steht sich kaputt, wenn es nicht benutzt wird. Das kann von der Elektrik in der Kombüse sein, über die Schmierölsysteme unten in der Maschine, die lange Zeit nicht gelaufen sind. Nur mal um ein ganz kleines Beispiel zu geben, worüber sich kaum jemand Gedanken macht. Wir haben über 100 Duschen an Bord, sowohl für die Besatzung als auch für die Passagiere. Die wurden 16 Monate lang nur bedingt benutzt, beziehungsweise nur in den wenigen Kabinen, die belegt waren, benutzt. Das entstehendes Wassersystem, da sammeln sich einfach Bakterien an. So, und wir mussten tatsächlich 3 Tage lang das gesamte Frischwassersystem intensiv mit Chlor behandeln, um wieder annehmbare Wasserwerte zu kriegen. Und an solchen Kleinigkeiten merkt man halt, dass ein Schiff in Ruhezustand, das tut ihm nicht gut. Also, muss man einfach so sagen.
Das ist ja eigentlich wie bei einem Karawan. Der hat auch ein Wassersystem, das muss man auch frisch halten, ne, Franz?
Ich denke mir das immer, wenn ich hier so unsere Straße, wir haben bei uns eine Straße in der Nähe, die ist breit genug, die wird irgendwie so als Karawanenparkplatz übers ganze Jahr benutzt, auch wenn es natürlich nicht erlaubt ist eigentlich, aber es schert sich ja keiner drum und es kontrolliert auch keiner. Da denke ich mir mal, wie die Dinger dann so nach ein paar Wochen oder Monaten aussehen, wenn da mal so ein bisschen, weißt du, die Blätter draufgefallen sind, so langsam dieser braune Baumrindensiff seitlich runterläuft, da denke ich mir auch, macht, glaube ich, keinen großen Spaß, wenn man da nach 2-3 Monaten dazukommt und mit dem Ding in Urlaub fahren will. Man kommt besser vielleicht ein paar Tage früher her und fängt erstmal groß das Schrubben an. Und so sieht es beim Schiff natürlich auch aus, in etwas größere Dimension. Und ich habe den Kapitän in der letzten Frage dann auch noch gefragt, wie man das dann eigentlich konkret angeht. Ja, also du weißt jetzt, du musst das Schiff für den Betrieb nehmen. Wie packt man das an? Wo fängt man da an?
Ja, das macht jede Reederei unterschiedlich. Bei uns war es relativ, weil wir ein relativ kleines Unternehmen sind, eine sehr, sehr schlanke Struktur haben. Im Prinzip habe ich von meinem Kollegen, der die Aufliegezeit betreut hat, übernommen. Und irgendwann kam der Eigner zu mir und sagte, dann und dann wollen wir losfahren. Sieh zu, dass du es hinkriegst. So, und dann habe ich das Telefon in die Hand genommen und ich habe gesagt, ich brauche dafür das und das. Und ja, natürlich berät man sich vorher auch mit seinem Team. Es wird ja im Laufe oder gegen Ende der Aufliegezeit kommt immer mehr Kompetenzpersonal auch an Bord. In Bezug auf Offiziere, Mannschaftsdienstgrade, die spezifische Funktionen haben, wie Klempner, Zimmermann, Navigator, solche Sachen. Und mit denen setzt man sich halt hin und sagt, okay, für deine Systeme, check die einmal durch. Und wenn sie nicht laufen oder wenn irgendwas in Argen ist, was brauchst du, um es in den Betrieb zu nehmen? Und ja, so hangelt man sich den Stück für Stück davor. Das können sowohl Kleinigkeiten sein, können auch Kleinigkeiten sein, die große Effekte haben. Ja, bestes Beispiel ist unsere Hauptmaschine. Die hatten wir quasi 16 Monate lang nicht unter Volllast. Wir fahren los und plötzlich stellen wir fest, dass es heftige Leckagen gibt, weil plötzlich die Last da war von heute auf morgen. Und ja, dann ruft einem der leitende Ingenieur eben an und sagt, ich brauche die und die Dichtung, ich muss mal eben ganz kurz abstellen und ja, dann wird das gemacht. Ne? Voraussetzung ist natürlich immer, dass man die entsprechenden Ersatzteile an Bord hat und auch einen dementsprechenden Vorrat hat, um auch mehrere Probleme gleichzeitig lösen zu können. Aber deswegen setzt man sich eben vorher zusammen hin und sagt, diese Probleme können potenziell auftreten. Wir bereiten uns dementsprechend so gut wie möglich darauf vor.
Genau. Und er hat es ja hingekriegt.
Ja, also wir haben klar, einen Hafen haben wir ausfallen lassen müssen, aber letztendlich haben wir das, was wir dort gemacht hätten, ohnehin nachgeholt. Also das hielt sich in Grenzen. Es waren schon auch so ein paar andere Probleme. Also ich habe vorhin ja schon erwähnt, Stabilisator hat sich einfach nicht ausfallen lassen. Den hatten die noch getestet. Ja, das Schiff war ja in der Werft. Die hatten auch eine Probefahrt gemacht. Der hat wunderbar funktioniert, der Stabilisator. Und wie wir dann vom Bremerhaven rausfuhren und die See wurde ein bisschen kräftiger, also so 1,5 Meter oder sowas hatten wir da, dann ging der Stabilisator halt plötzlich nicht mehr raus. Und da bist du dann irgendwo einfach machtlos. Ja. Also das werden sie vermutlich dann jetzt in Bremerhaven reparieren lassen müssen, weil soweit ich weiß, haben sie den Stabilisator dann nicht mehr hingekriegt. Die Hauptmaschine, Gott sei Dank, ließ sich problemlos reparieren, dicht kriegen. Und dann fuhren wir auch ganz normal wieder mit zwei Maschinen weiter. Das Schöne an so einem Schiff ist, es hat ja nicht nur eine Maschine. Insofern ist man nicht ganz so aufgeschmissen.
Also, herzliches Dankeschön an den Kapitän Sven Heindl von der Sea Venture. Ganz, ganz lieben Dank für das Interview und ich würde sagen, Franz, wir kommen langsam zu einem Ende. Wir haben jetzt eine knappe Stunde aufgezeichnet und wir wollen ja noch eine Aftershow-Party machen, die man sich anhören
kann. Also damit haben wir jetzt, glaube ich, auch so die ausgefallene Folge von letzter Woche.
Aber sowas
von. Mehr als kompensiert.
Aber sowas von. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was technisch inzwischen alles möglich ist. Ich sitze hier mitten in Frankreich, beziehungsweise in Nordfrankreich, in einem Caravan auf einem Campingplatz, der sehr abgelegen ist, in Bayeul, auf einem Campingplatz, der angegliedert ist an einen Bauernhof. Vorhin gab es da ganz nette Gerüche deswegen. Ja, und wir können trotzdem den Podcast
produzieren. Aber kein fermentierter Hai hoffentlich.
Nein, kein fermentierter Hai, aber es kommt dem, glaube ich, doch ziemlich nahe.
Naja, aber könnte gut. Ähnlich sein, ja.
Aber technisch hat es wunderbar geklappt, hoffe ich zumindest. Auch die Aufzeichnung, das werde ich nachher sehen, wenn ich das Ganze zusammenschneide. Herzlichen Dank an die Leute, die ganze Zeit gefolgt sind hier in dieser Software, die sich Clubhouse nennt. Man kann uns nämlich immer live zuhören, wenn man möchte, wenn wir das Ganze produzieren. Da gibt es dann auch die Aftershow-Party, die es dann auch für diejenigen nochmal gibt, die uns finanziell ein bisschen unterstützen. Franz, ich würde sagen, in 2 Wochen hören wir uns wieder. Dann bin ich auch wieder in Deutschland und dann wird das alles ein bisschen einfacher. Und bis dahin, bleibt gesund. Und wir machen jetzt gleich weiter noch mit der Aftershow-Party. So nennen wir das
auch. Komm gesund und heil mit deinem Caravan wieder nach Deutschland.
Ah, das viel Glück ich
dabei. Ja, bis dann. Ciao, servus.